Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am Mikrofon Constanze Lehmann. Guten Abend und herzlich willkommen. Die einen sprechen von historischer Gelegenheit und Schutz des geistigen Eigentums. Die anderen von automatisierter Überwachung und dem Ende der Freiheit im Netz, wenn sie über die EU-Urheberrechtsreform reden. Potenziell betrifft sie alle Menschen, die sich im Internet bewegen. Der Anspruch der EU, mit geballter Kraft gegenüber großen Internetkonzernen wie Google und Facebook die Rechte der Kreativen, der Urheber und Verlage durchsetzen. Doch seit der Text der Reform bekannt ist, gibt es Kritik. Besonders an Artikel 13, der Dienstanbietern vorschreibt, wirksame Erkennungstechniken einzusetzen, um Urheberrechte auf ihrer Plattform nicht zu verletzen. Die Technik, die dabei ganz automatisch mitgedacht wird, auch wenn sie nicht explizit im Gesetzestext genannt wird, heißt Uploadfilter. Was spricht gegen ihren Einsatz? Das wollten wir von der Partei wissen, die das zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausgehandelte Gesetz heftig kritisiert. Von der Piratenpartei. Jannik Hannebohn war beim Berliner Stammtisch.
Es wird genau das Schlimmste passieren. Und das Schlimmste ist, dass die Gerichte sagen werden, der Paragraph sagt, alles an Anstrengung muss unternommen werden. Dazu gehört ein Uploadfilter, egal ob der funktioniert oder nicht.
Franz Josef Schmidt ist unzufrieden, wütend geradezu, genau wie alle anderen Mitglieder der Berliner Piratenpartei hier in der Bar in Berlin-Neukölln. Die EU wird vielleicht in ein paar Wochen ein Gesetz verabschieden, das das Hochladen von Bildern, Musik, Texten, eigentlich jeglichem Material verkomplizieren wird. Das sagen sie.
Nee, gibt nichts. Es gibt nur Flips.
Falls die Reform kommt, könnten Plattformen und Webseitenbetreiber dafür haftbar gemacht werden, wenn auf ihrem Angebot urheberrechtlich geschütztes Material zu finden ist. So steht es in Artikel 13 des Entwurfs. Für die Piraten und viele Gegner hieße das automatisch, dass Webseiten Inhalte noch vor der Veröffentlichung filtern müssten, darauf, ob das Hochgeladene anderen gehört, um Strafen zu vermeiden. Kurz gesagt, Webseiten bräuchten Uploadfilter.
Wenn ich jetzt ein Foto mache, das sehr ähnlich ist oder ein geschütztes Objekt drauf ist, in Anführungszeichen vielleicht ein Logo von einem Hersteller drauf ist, vielleicht ein Auto, ja, wo man die Marke erkennen kann und das Logo direkt zu sehen ist, dann kann es auch sein, dass dieses eigene Foto von mir nicht mehr hochgeladen wird. Und dann ist der Post eben unmöglich. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwas, ein Bildchen, das sind ja diese Memes, das ist alles nicht mehr möglich.
Memes, das sind witzig-ironische Bilder im Internet. Sie bedienen sich häufig an urheberrechtlich geschütztem Material und überdrehen es zu komplett neuen Aussagen. Zwar sagt die EU explizit, dass Memes und die Netzkultur vom Gesetz ausgenommen sind, die Piraten sagen, Uploadfilter wären aber längst nicht intelligent genug, zwischen Satire und unsatirischer Verwendung von Material zu unterscheiden. Inhalte wie Satire oder Zitate würden aus Vorsicht nicht mehr zugelassen werden. Oder sie würden verspätet veröffentlicht, weil ihre vorläufige Sperrung mühsam durch Menschen wieder freigegeben werden müsste. Auch bei akademischem Material wären Filter rigoros, sagt Franz Josef Schmidt. Er veröffentlicht für die TU Berlin wissenschaftliche Paper im Netz.
Meine Aufgabe ist es, die Paper, die veröffentlicht wurden, auf Twitter, auf Facebook zu verbreiten, kurze Kommentare dazu zu schreiben. Das würde mir alles rausgefiltert werden, weil das sind alles Verlagseigentümer. Was ich mache, ist, ich hole mir von den Verlagen die Rechte, das weiter zu verwerten. Da gibt es ein extra Recht in den Unterlagen von denen, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, das auf einer eigenen digitalen Form, heißt es da, auf einer Website zu publizieren. Wenn jetzt aber ein Upload-Filter existiert, dann kann ich das nicht mehr nutzen. Ich kann also das Medium Twitter oder Facebook an der Stelle dann eben nicht mehr nutzen.
Aber der könnte doch so trainiert sein, dass sozusagen...
Jetzt mal wieder bei der könnte, hätte.
Na, das ist genau, das, wir so diskutieren ja über...
Ich kann doch kein Gesetz machen in der Hoffnung, dass was kommt, was so fähig ist, dass das Gesetz Sinn macht. Ich muss doch warten, bis das da ist und dann gucken, ob das hinreichend ist.
Es gibt dieses berühmte Foto von Martin Lange von Rostock-Lichtenhagen 1992, auf dem zwei Männer zu sehen sind. Der eine hebt den Hitlergruß. Der Fotograf hat verschiedene Leute dafür abgemahnt, dass sie dieses Bild irgendwie auf Twitter verwendet haben, unter anderem Kai Diekmann und Jan Böhmermann. Wäre es nicht durch einen Upload-Filter eigentlich besser gelaufen, weil eventuell dieses Bild dann rausgefiltert worden wäre und diese zwei Privatpersonen nicht hätten zahlen müssen, weil die Software sie davor geschützt hätte?
Geiselhaft, ich meine. Ich kann doch nicht 80 Millionen Menschen in Geiselhaft nehmen, weil zwei Leute sich kriminell verhalten. Das wäre so ähnlich, als würde ich eine Ausgangssperre verhängen über ganz Berlin, weil nachts Verbrechen geschehen.
Das ist doch schön, dann passieren keine Verbrechen mehr.
Passieren diese Verbrechen nicht mehr. Also es ist eine unzumutbare Belastung des freien Internets.
Die Uploadfilter sind nicht der einzige Kritikpunkt der Piraten. Auch das kleinste Vorschauen aus journalistischen Veröffentlichungen fortan vergütet werden sollen, passt ihnen nicht. Linksteuer oder Leistungsschutzrecht heißt diese Regelung. Sie ist ebenfalls Teil der vorgeschlagenen Urheberrechtsreform.
Ich finde einen Artikel ganz toll im Spiegel oder in der Bild-Zeitung, der auf Bild Online steht und sagt, hey, schau dir das mal an, will den posten. Dieser Post würde halt so nicht erscheinen. Jetzt kann man sagen, naja gut, es ist ja auch Springers Eigentum, ist ja auch okay, aber unsere Sorge ist eben, und ich glaube, die ist sehr berechtigt, dass es sehr weit geht.
Das Urheberrecht sollte anders geregelt werden, finden Piratinnen und Piraten. Ihr Gegenvorschlag? Eine ungefilterte Veröffentlichung von Inhalten im Netz, bei der Urheber pro Klick bezahlt werden. Mit Ausnahme von Inhalten, die zur freien Verwendung freigegeben werden. Das klingt fair, aber die umfassende technische Umsetzung wäre sicherlich so aufwendig wie Uploadfilter.
Jahrelang haben sie für diese Reform Lobbyarbeit gemacht. In der Hoffnung, künftig mehr Geld von Google, Facebook und Co. zu erhalten. Verbände und Organisationen wie die GEMA, Zeitungsverleger, Komponisten und Musiker, die ihre Rechte gegen die großen Netzunternehmen stärken wollen. Daniel Buß über die Interessenlage der Reformbefürworter.
Auf einen Café in der Hauptstadtrepräsentanz der GEMA, in weitläufigen Räumen nahe dem Hauptbahnhof. Michael Duderstedt ist dabei, der Direktor des Bereichs politische Kommunikation, und Micky Meuser, der einst Die Ärzte produzierte und heute Filmmusik macht. Er sagt, dass Nutzer Filme und Musik auf Plattformen laden, ehre die Urheber eigentlich, wer habe schon etwas gegen Fans. Er habe aber ein Problem damit, dass daran vor allem die Plattformen verdienen, mit dem Verkauf lukrativer Werbeplätze um das hochgeladene Material.
Das, was ich herstelle, generiert Geld in Silicon Valley. Und es ist wohl zu verstehen, dass ich es nicht gerecht finde, wenn ich was herstelle, dass jemand anders die Wertschöpfung macht und mir nichts abgibt.
Zumindest mit YouTube hat die GEMA allerdings einen Vertrag. Googles Videoplattform vergütet Künstler bereits, wenn ihre Musik in Videos auftaucht, die Nutzer hochgeladen haben. Und das ganz ohne Urheberrechtsreform. Stimmt, sagt GEMA-Lobbyist Duderstedt, aber...
Zum Vertrag der GEMA mit YouTube muss man sagen, dass es ein freiwilliger Vertrag ist von Seiten YouTubes und dass es ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ist.
Das ist die zentrale Botschaft der Urheberrechtsreform. Kreative sollen bei Internetkonzernen keine Bittsteller mehr sein. Im Gegenteil, sie sollen auf die Kreativen zugehen und Verträge schließen. Die EU-Kommission spricht von einem Level Playing Field, einem Spielfeld für alle. Diese Augenhöhe zwischen Internetkonzernen und denen, die Inhalte liefern, vermissen bislang auch die Verlage.
Was hat es damit auf sich? Das ist eine Werbekampagne, die schon.
Im 17. Stock des Axel Springer Verlags. Dietrich von Kläden, Konzerngeschäftsführer Public Affairs, steht am Fenster seines fast schon übertrieben aufgeräumten Büros.
Wir schauen auf den Berliner Westen, auf den Tiergarten, den Potsdamer Platz und vor allen Dingen auf das alte historische Zeitungsviertel Berlins, in dem früher im Kaiserreich und der Weimarer Republik mehrere hundert Zeitungen und Zeitschriften beheimatet waren.
Heute setzen Verlage aufs Digitale, auch die Springerblätter Bild und Welt. Google bindet über seine Suchtreffer die Artikel von Verlagsseiten mit ein, Facebook über die Beiträge von Nutzern. Na gut, so werden Inhalte verbreitet, aber die Verlage würden dafür auch gerne etwas sehen.
Wir sprechen Zwerge mit Riesen und weil das so ist, brauchen wir eine Rechtsgrundlage, auf der wir uns verständigen können, weil der Markt ein Stück weit keine Balance hat.
Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Also ich habe jetzt schlicht Google geöffnet und Brexit als Suchbegriff eingetragen.
Auf einem Tablet schauen wir uns die Suchtreffer von Google an, am Beispiel Brexit. Es wimmelt nur so von Links auf Verlagsseiten, darunter auch auf Artikel der Welt. Springer-Manager von Kläden glaubt, diese Verlagsinhalte helfen Google dabei, Werbung zu verkaufen.
Ohne die journalistisch-redaktionellen Inhalte wäre ein Angebot, das lange nicht so werthaltig wäre und das sich auf jeden Fall nicht in der Weise so vermarkten ließe, wie das mit unseren Inhalten der Fall ist.
Dazu komme, vielen Nutzern reichten schon Schlagzeilen, die oft den Kern einer Nachricht enthalten. Sie kämen dann gar nicht rüber auf die Seiten der Verlage. Gut für Google, blöd für die Verlage. Die hoffen deshalb, dass mit der Urheberrechtsreform ein sogenanntes Leistungsschutzrecht kommt und Google und Co. zahlen müssten. Kritiker fürchten allerdings Kollateralschäden.
Nehmen wir dieses Forum, da geht es um Multiple Sklerose und angeboten wird unter anderem auch immer eine Presseschau, die dann verlinkt zu Tier Online, zur Ärztezeitung etc. Sind das Angebote, die auch dafür bezahlen sollen?
Es ist so, dass Pressespiegel nicht unter das Leistungsschutzrecht für Presseverlage fallen, sondern unter den sogenannten Pressespiegelparagraphen im Urheberrecht.
Außerdem seien Zitate unter Umständen erlaubt. Und überhaupt, das Leistungsschutzrecht greife nur, wenn hinter Seiten ein Geschäftsmodell liege, ein Abo- oder Werbemodell wie bei Facebook. Aber ja, dann wollten Verlage Geld.
Es geht bei dieser Reform aber auch darum, existierendes Recht.
Bilder aus dem Kinofilm Shrek. Rein montiert der Europaparlamentarier Axel Voss, der Vorkämpfer für die Reform. In dem Video kämpft er gegen seine Kritiker, unterlegt mit Filmmusik. Musikproduzent Mickey Meuser ist nicht begeistert.
Ich finde das jetzt kein besonders schönes Beispiel, ich finde es fast beleidigend.
Die sogenannten Upload-Filter müssten aber so tolerant eingestellt sein, dass das durchgehe. Die Technik, da ist er sich sicher, könne das. Filtersysteme kämen aber ohnehin nur dann in Frage, wenn Plattformen sich weigerten, Kreativen etwas zu bezahlen. Ansonsten hätten auch die Künstler etwas davon, dass ihre ursprünglichen Werke von Nutzern neu zusammengesetzt würden.
Ist ja auch egal, ob das dann eine Parodie ist oder ob es ein wirklich ernsthaft hochgeladenes Werk mit dem originalen Filmausschnitt. Es würde die Musik erkannt und Hans Zimmer würde seine berechtigten Tantiemen bekommen.
Und dann wäre die Welt in Ordnung. Jedenfalls für die Kreativen, die für die Urheberrechtsreform werben.
In Berlin haben am Sonnabend über 3000 Menschen protestiert. Am 23. März soll in zahlreichen Städten Europas ein Zeichen gegen die Reform gesetzt werden. Können die umstrittenen Artikel 11 und 13 noch verändert werden? Voraussichtlich Ende März wird das EU-Parlament abstimmen. Wie klar ist die Haltung der Abgeordneten? Wo verlaufen die Fronten im Parlament? Das erklärt Paul Vorreiter aus Brüssel.
Das jüngste Votum stammt aus dem Rechtsausschuss. 16 Abgeordnete waren für den Kompromiss mit den Mitgliedsländern, 9 dagegen. Axel Voss, CDU, ist der zuständige Berichterstatter für das Urheberrechtsdossier und ist überzeugt, dass man Künstler und Kreative angemessen vergüten muss, auch in der digitalen Welt. Er ist das Gesicht der Urheberrechtsreform mit seinen umstrittenen beiden Artikeln und freute sich nach der Parlamentsabstimmung im vergangenen Herbst.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlichen Dank für diese Gemeinschaftsleistung, die wir hier heute hinbekommen haben. Das war ein gutes Zeichen für unsere Kreativindustrie in Europa.
Seine Widersacherin ist die Piratenparteipolitikerin Julia Reda und sie spricht von Zensur.
Censorship. The proposals may be well intended, but they suffer from a reality gap.
Linksliberale Politiker dagegen, Konservative dafür. So einfach lässt sich die Gefühlslage rund um die Reform im Parlament nicht darstellen. Die meisten Upload-Filter-Gegner lassen sich innerhalb der Fraktionen von Liberalen, Grünen und Linken ausfindig machen. Mehr oder weniger gleich groß standen sich die Lager gegenüber bei Sozialdemokraten und Rechtskonservativen. Skeptiker gibt es aber auch bei den Christdemokraten. Ganz grob gesagt geht der Riss bei der Reform nicht entlang der Fraktionen, sondern eher entlang der Landesgrenzen. Viel Zustimmung findet die Reform in den stimmreichen Ländern Italien, Spanien und Frankreich. Bedenken gibt es bei den nördlichen Mitgliedern. Lässt sich die Differenz zwischen Gegnern und Befürwortern verkleinern? Das hoffen diejenigen, die umstrittenen Teile stoppen wollen. Hilfreich könnten auch die Proteste gegen die Artikel 11 und 13 sein, wie Timo Wölken von der SPD meint.
Diese Proteste führen schon dazu, dass die ein oder andere Kolleginnen und Kollegen nochmal darüber nachdenkt, wie er abstimmen soll. Und richtig ist, ich glaube, letztes Mal lag 69 Stimmen stimmen für Artikel 13 Vorsprung. Das bedeutet also, dass sich so ungefähr 35 Kolleginnen und Kollegen umentscheiden müssten, um den Artikel 13 zu ändern oder ganz zu streichen. Das ist nicht völlig unrealistisch.
Zumal in Deutschland die Debatte über Uploadfilter nochmal an Fahrt gewinnt. Es hat sich in der Koalition ein Riss gebildet. Vor allem aber ist die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl Katharina Barley in Erklärungsnot geraten. Ihr Bundesjustizministerium hat federführend an der Reform mitgewirkt. Sie hatte sich für eine Streichung von Artikel 13 eingesetzt, konnte sich damit aber in der Koalition nicht durchsetzen. Deutschland stimmte im Rat für die Reform. Der Druck auf den Sozialdemokraten, bei der Abstimmung im März gegen die Artikel zu stimmen, ist deshalb groß. Angenommen, das Parlament würde Änderungen verlangen, würden die Mitgliedsländer diese dann später auch im Rat mittragen?
Wenn der Rat die Änderungen des Parlaments billigt und wir sind in der ersten Lesung, dann ist die Reform nicht gescheitert. Es liegt also an den im Rat vertretenen Ministerinnen und Ministern, ob sie dann die Änderungen des Parlaments akzeptieren wollen oder ob sie dann sagen wollen, nein, machen wir nicht und wir dann ganz normal mit dem Gesetzgebungsverfahren weitermachen würden. Dann würde es länger dauern, aber es ist auch noch nicht ganz gescheitert, denn auch nach den Europawahlen machen wir im neuen Parlament mit den Gesetzen dort weiter, wo wir aufgehört haben.
So würde die Urheberrechtsreform gefühlt zur Neverending Story. Die Kampagne Pledge von Datenschützern nimmt den Abgeordneten das Versprechen ab, gegen Artikel 13 zu stimmen. Bislang unterschrieben mehr als 70 Europaabgeordnete. Aus Deutschland finden sich unter ihnen Politiker von SPD, Grünen, Piraten, Die Linke sowie weitere einzelne Abgeordnete, zum Beispiel von FDP, AfD, ÖDP und der Partei Die Partei. Der Druck auf die Abgeordneten ist groß. Sie berichten von tausenden Protestmails, die bei ihnen eingehen. Bis zur Abstimmung dürften noch einige dazukommen.